2. Korinther 1, Vers 8. Wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unsertwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde. Wenn ich abends vor dem schönen Buffet in diesem Hause stehe, dann werde ich immer erinnert an meine Jugend. 7 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre, da war nichts auf dem Tisch. Und das vergisst man nie, wie jetzt der Tisch reich gedeckt ist. Einer meiner Konfirmanden sagte mal zu mir, ihr habt's gut gehabt, ihr durftet hungern. Ich habe so viel erzählt, was das bei mir Lichtblicke gegeben hat, dass der gemeint hat, das muss das Schönste vom Schönen sein. So habe ich von dieser, wie mir im Leben so viel in dieser Hungerzeit aufging. Und wenn man heute durch unser Land fährt, man kann es ja nie fassen, dass wir das noch einmal erleben, nach der totalen Katastrophe, wenn unsere lieben Geschwister, die da 14 Jahre in der Gefangenschaft in Russland waren, bis nach Zentralasien verbannt waren. Und dann erlebt man das, wie das letzte Dorf herausgeputzt ist mit einem Wohlstand ohne gleichen Auto. Nein, 2 Auto an jedem Haus und was alles dazugehört und Urlaubsplanungen und alles Glück dieser Welt. Sehr interessant, wie unsere Zeit reich ist wie keine andere Zeit vor uns. Und ich behaupte, es gibt kein Volk dieser Welt, das solch einen Reichtum hat wie unser deutsches Volk. Die Amerikaner haben nie eine solche soziale Absicherung, wie wir heute haben, dass man selbstverständlich alles einfordern kann und wer nie Krankenkasse bezahlt hat, der kriegt eh alles gratis wieder über andere Sozialfürsorge. Das ist eine ungeheure Sache, in keinem Land der Welt überhaupt denkbar. Ich habe Ihnen gesagt, 1400 Millionen Menschen, 1,4 Milliarden, können nie in ihrem Leben nur eine Medizin kaufen. Uns geht's wahnsinnig gut und wenn man so sich umhorcht, ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute glücklich sind. In jedem indischen Slum sind die Menschen glücklicher, in jeder südamerikanischen Favela sind die Leute glücklicher als bei uns und dennoch sagt die Statistik, 94% der Leute bezeichnen sich als glücklich und nur 6% als unglücklich. Und wenn man dieser Statistik weiter folgt, dann ist interessant, dass danach aber 40% sagen, sie seien erschöpft und erschlagen. Und 17% sagen, sie kämpfen mit Sorgen und Ängsten. Was ist das Heilmittel, dass die Leute sagen, wir fordern unser Glück ein, das muss uns garantiert werden, das muss irgendwo festgeschrieben werden, mit Wellness und mit aller äußeren Versorgung. So ist in der Welt, wenn wir uns ein wenig umherschauen. Aber Sie wissen, wie es im Leben plötzlich geht. Das sind gar nicht die entscheidenden Dinge zu unserem Glück, sondern auch nicht der Urlaubsanspruch, den wir haben, sondern das, was uns im Leben das Entscheidende ausmacht, das sind plötzlich die Krisen, die aufbrechen. Ein Freund von mir ist ein großer Baumzüchter, Vorsitzender Baumzüchter Deutschlands, den habe ich gebeten, in Äthiopien im Hochland in 3000 Meter Höhe den Bauern ein paar praktische Tipps für ihren Obstanbau, die machen super Äpfel da oben, zu geben. Und er ist zurückgekommen und hatte Tränen in den Augen. Ich sage, was ist mit dir passiert, Albrecht? Und dann sagt er, es war ganz furchtbar. Wir sind mit dem Pickup die Straße entlang gefahren und da sind all die Frauen gelaufen, haben ihre schweren Lasten auf den Kopf getragen. Und ich habe gefragt, wie schwer ist das? Dann sagten die 48 Kilo. Und dann haben wir zwei Mädchen, 13-Jährige, mitgenommen und sagen, wie schwer ist euer Kopf? Auch 48 Kilo. Wohin geht er? 28 Kilometer zum nächsten Markt. 300 Meter hoch, die Berge hoch. Und wie sie es dann wieder abgeladen haben, die Mädchen waren glücklich, hat er gesagt, was macht er denn mit dem Geld, das er heute erlöst vom Markt? Dann sagten die Mädchen, wir kaufen Bleistifte, damit wir in die Schule gehen können. Und der Albrecht Schnell hat gesagt, das habe ich nicht gewusst. Dass Menschen so scheußlich leiden, das war für ihn ein Schock. Und sagte, ich möchte mein ganzes Leben anders strukturieren. Bei uns gibt es andere Krisen im Leben, die uns plötzlich zur Besinnung bringen. Sie sagen, seitdem mir der liebste Mensch weggestorben ist, sind plötzlich die Werte ganz anders gesetzt bei mir. Wie mein Mann noch lebte, da habe ich alles für ihn eingerichtet und war alles klar. Und seit dem Tag ist mein Leben sinnlos geworden. Dann kommen die Krankheitskrisen in unserem Leben, die so schwer sind, dass man sie nicht tragen kann. Und die meisten Menschen, mit denen wir zusammenkommen, die haben dieses äußere Wohlfühlleben eigentlich nur oberflächlich. In der Wirklichkeit sind sie verzweifelt und hoffnungslos in ihrer Krise. Und wenn ich darüber heute rede, meine ich, dass uns das hilft, auch Menschen nahezukommen und sie zu erreichen und sie anzusprechen. Wie viele haben es mir dann bei den Besuchen gesagt, und Besuchen sind ja das A und O für uns Christen. Wenn das irgendwo noch geht, dass die Türen aufgehen, müssen wir diese offenen Türen nützen. Bei den Besuchen, und Besuche dürfen auch nicht zu lang sein, wir müssen sehr sensibel sein, dass man den Leuten nicht auf die Nerven fällt, aber wie dann Leute plötzlich auspacken und sagen, ich kann nicht mehr, die Last ist zu groß, ich weiß nicht mehr aus und ein, und manche gestehen es einem dann, dass das Leben zur unerträglichen Last geworden ist. Und obwohl dieses Leben so üppig und so reich ist, wo man alles hat, was man sich erträumen kann, das kann doch die Seele nicht sättigen. Das sagt einem heute jeder gottlose Mensch, mit dem wir zusammenkommen. Das Äußere ist doch gar nicht. Ich hab keinen Sinn mehr im Leben. Noch einmal, was es war, was in unserem Leben auch die Scherben hervorgerufen hat, es ist gar nicht so entscheidend. Und da ist wunderbar, dass Leute, die durch dieses schwere Leben gehen, oft uns auf beste Weise erzählen können. Ich glaube, am ersten Abend habe ich das Ihnen hier gesagt, wie toll ich das immer finde, wenn Menschen, denen man schon äußerlich ansieht, dass sie gelähmt sind oder leiden sind oder viel Schmerzen haben, wenn die plötzlich erzählen, was ihnen das Leben bedeutet. Großmutter unseres früheren Kultusministers Hahn, Wilhelm Hahn, der Theologieprofessor in Heidelberg war und langjähriger württembergischer Kultusminister, diese Großmutter lebte ja im Baltikum und war mit einem berühmten Evangelisten verheiratet, mit dem Traugott Hahn. Und diese Mutter, Lala Hahn, Großmutter, war schwer, schwer leidend, hatte dauernd Schmerzen, war nie schmerzfrei. Es ging über viele Jahre hinweg, und da kam einmal ein Mann aus der Gemeinde, der einen Krankenbesuch bei dieser Lala Hahn gemacht hat, und sagte zu dem Evangelisten Traugott Hahn, ich war bei ihrer Frau, aber das war mehr als 100 Predigten von ihnen, was die Kranke ihm mitgegeben hat. Bewährt durchs Leiden, ja, der Evangelist Traugott Hahn ist durch ganz Deutschland gereist und war ein begehrter Evangelist, aber was diese Frau unter Schmerzen dem Besucher gesagt hat, in wenigen Sätzen, das war mehr als 100 Predigen vom gesegneten Evangelisten, weil es aus dem Leiden kam und weil das immer wieder aus der Tiefe kommt. Und gerade in diesen Tagen ist es für uns eine ganz große Hilfe, dass wir selbst wieder unsere Position neu bestimmen in dem ganzen, was wir leben, wo ist unser Platz? Für mich war es eine große Bereicherung in meinem Leben, dass ich noch den Naturwissenschaftler Dr. Paul Müller kennenlernte. In der Schule hatten wir das Chemiebuch Dietrich Müller. Das war dieser Dr. Paul Müller, der Studienrat war und über Paläontologie seinen Doktor gemacht hat, über die Foraminiferen, dort im Schwäbischen Meer, diese Urtiere, die dort gelebt haben. Und er hat mit 28 Jahren vom Arzt die Mitteilung bekommen, dass er Multiple Sklerose hat. Für einen jungen Menschen, voller großer Hoffnung, und manche von ihnen kannten ja noch den Paul Müller. Er wohnte auch noch so ungeschickt, dass er in einem Haus wohnte, wo man schon im Garten viele Stufen hoch musste. Als er mit 49 Jahren dann pensioniert wurde und er ganz auf die Seite geworfen war, was ist mein Leben überhaupt noch wert? Was soll ich denn noch tun? Und Paul Müller hat so gern in ganz praktischer Weise gerade über dieses Thema gesprochen. Ich erinnere mich noch an eine Hofacker-Konferenz in der Stuttgarter Liederhalle. Da haben wir diesen alten Mann schon weit über 80 im Rollstuhl noch einmal auf die Bühne gehoben. Und dann hat er in wenigen Sätzen nur gesagt, das, was Karl Friedrich Hartmann in seinem Lied sagt. Dass für ihn das Leiden nur Segen war und eine ganz große Bedeutung. Und er sagte dann immer bei den wichtigsten Sätzen, eine unheilbare Krankheit kommt nicht aus dem Zufall, sondern aus Gottes Weisheit und Liebe. Allein unserem Gott gehört die Ehre. Er hat schon mit 14 Jahren seinen Vater verloren. Er selber war dann auch im Krieg noch als junger Mann und hat da die ganzen Erschütterungen miterlebt und hat darin sein Leben fest mit Jesus verbunden. Das war ihm ganz wichtig. Und er war ein großer Forscher der Natur. Wenn man das liest, was Paul Müller schon, das war vor 30 und 40 Jahren, zum Umweltschutz gesagt hat, so durften wir Christen nicht mit der kostbaren Schöpfung umgehen. Wie er die Wunder der Schöpfung erklärte und immer sagte, die Frage der Schöpfung ist nicht, ihr dürft nicht streiten über die Schöpfungsberichte und über die Tage, sondern die Frage ist, ob es Zufall oder Plan ist. Das war ihm wichtig. Er war ja von dem großen naturwissenschaftlichen Gelehrten Freiherr von Hühne geprägt. Er sagte, anders etwa als Wilder Smith heute, und da gibt es auch unter Evangelikalen verschiedene Denkungsweisen, er sagte, wir müssen anders herkommen. Ja, die Jahrmillionen, das müssen wir als Naturwissenschaftler so sehen, aber hinter dieser ganzen Entwicklung steht der Plan Gottes, der das will. Und das Entscheidende ist, dass dieser Sinn mein Leben zusammenhängt, hält und gerade auch in den schweren Dingen mich führt. Und ihm war das wichtig, dass wir nicht Gott anklagen. Er hat immer gesagt, wir dürfen nie murren. Und er hat ganz besonders die Schwermütigen und die Verbitterten, die Einsamen und die Schwachen aufgerufen, das Evangelium ganz praktisch für sich zu hören. Und dann hat er gesagt, unser Herr kann auch durch geschwächte Menschen etwas Großes und Segensvolles ausführen. Und Paul Müller ist im Alter von 87 Jahren heimgegangen. Das war über, ja fast 60 Jahre schwerste Krankheit, Multiple Sklerose. Und das hat ihn nicht eingeengt. In wie vielen Versammlungen, in wie vielen Freizeitstätten hat er gesprochen. Und hat immer davon gesagt, wie gerade das Leiden ihm geholfen hat, sein Leben recht zu verstehen und zu begreifen. Viele, die nicht aus Stuttgart kommen, das ist ja schon ein Fehler, wenn man nicht aus Stuttgart kommt, aber es gibt ja noch andere Plätze, die Gott segnet, aber die kennen nicht, wie unser Stuttgart geprägt wurde. Die beneiden uns ja und sagen, ihr in Stuttgart, bei euch ist ja die Welt noch intakt und da lebt ja noch das Reich Gottes. Haben die eine Ahnung, wie das von der Auszehrung betroffen wurde? Aber in der Tat lebten wir noch lange in Stuttgart vom Erbe der Vergangenheit. Und wenn man dann zurückblickt, wie war denn das in Stuttgart, dass es solch ein reiches Erbe gab? Da kommen natürlich Namen wie der Liederdichter Knapp, und wir erinnern uns an Ludwig Hofacker, der nur kurze Zeit in Stuttgart wirken konnte. Aber Stuttgart wurde ja am meisten geprägt von einer Kaufmannsfrau, Charlotte Reilen. Charlotte Reilen hat sich schon mit 18 Jahren mit einem Kaufmann verheiratet. Stuttgart, das ist da, wo heute das Kaufhaus Bräuninger steht. Da war dieses Kaufhaus Reilen, das war eine wichtige Stelle in Stuttgart. Und sie lebten unbekümmert, so wie man damals im 19. Jahrhundert in Stuttgart lebte, im Reichtum, im Wohlstand. Anfang des 19. Jahrhunderts war das ein Glück und ein Leben und natürlich mit einer ganz seichten Christlichkeit. Man hat natürlich noch ab und zu an den Gottesdiensten teilgenommen, das ging aber nicht sehr tief. Und bei der Geburt des dritten Kindes, schon beim ersten Kind wurde die Charlotte Reilen sehr krank. Es war ein geheimtückisches Nervenfieber, wo die Ärzte nicht richtig wussten, was los war. Aber 1828, bei der Geburt des dritten Kindes, sie lag gerade in dem Wochenbett nieder. Ihr drittes Kind war geboren. Da hat ihr zweites Kind, der zweijährige Sohn Julius, Diphtherie bekommen, diese Luftröhrenentzündung. Und innerhalb weniger Tage verstickte das Kind grausam und starb. Und diese Frau ist erschrocken und sagte, was ist mein Leben? Krise. Was ist mein Leben? Und fragt plötzlich, warum ist Gott so hart mit mir? Und sagt, sicher, ich habe ja gar nicht nach Gott gefragt. Und sie fühlt sich von Gott bestraft und fällt in ganz tiefe Dunkelheit und Anfechtungen. Gott will mich strafen, ich habe mich zu wenig um ihn gekümmert. Und sie ging dann in der ganzen Verzweiflung in die Stuttgarter Leonhardskirche und dort in einem Gottesdienst, es war genau die Kirche, wo Ludwig Hofer gepredigt hat, aber ein anderer Pietist predigte, dann hieß der, hört sie das Bibelwort, und dieses Bibelwort traf sie so. Sie sagt, mir ist die Sonne aufgegangen. Die Sonne, die durch die Wolken bricht. Sie hat die Gnade begriffen. Sie hat Vergebung begriffen. Sie hat ihr Leben begriffen. Kommt heim und erzählt ganz glücklich ihrem Mann, und der sagt, du spinnst. Du bist verrückt. Du musst ins Krankenhaus. Bei uns in Stuttgart sagen wir, du musst nach Winnen, denn das ist das psychiatrische Landeskrankenhaus. Du bist verrückt und du bleibst verrückt. Und das wurde so schlimm, er hat das nicht ertragen können, wie seine Frau jetzt plötzlich fromm wurde, dass er Hals über Kopf, ohne sich von seiner Frau zu verabschieden und von seinen drei Kindern vom Geschäft ausriss und nach Amerika ging. Also es war eine ernste Ehekrise. Er sagte, ich kann nicht mit der verrückten Frau zusammenleben. Das war damals der Rausch der Freiheit, 1848, die große Traum Amerika, das Land der Freiheit, die neuen politischen und sozialen Verhältnisse. Dort will er leben. Und die Charlotte Reilen trägt das. Ich habe das immer wieder entdeckt, was das war, wenn Frauen... Eine sagte mir mal, sie hört immer die Kantate von Johann Sebastian Bach, ich will den Kreuzstab gerne tragen, wenn ihr Mann nachts wegging und bei einer anderen Frau war. Und die Charlotte Reilen sagte, ich habe gebetet für meinen Mann und da passiert's, dass er in Amerika in eine Zeltevangelisation kommt und sich bekehrt und zurückkommt. Als gläubiger Christ. Und den letzten Rest hat es noch gegeben, wie er den Hauslehrer nebenan im Zimmer neben sich hört, wie der den Kindern die biblische Geschichte erzählt. Er sagt, so will ich auch glauben können. Und er hat eine klare Bekehrung gemacht und dieses Kaufmannsehepaar, Reilen, hat unser Stuttgart geprägt. Jetzt muss man ja fast sagen, was wäre geworden, wenn das Kind nicht gestorben wäre. Aber vielleicht sind das unsere menschlichen Gedanken. Dass Gott uns manchmal erst aus dem Taumel stoppen kann durch ganz schwere Ereignisse, ist einfach eine Erfahrung. Und die Charlotte Reilen hat ein Auge gehabt für die unterernährten Kinder, für die, die in der Kinderarbeit waren. Sie hat Armenkinderanstalten gegründet. Sie hat natürlich Mädchenschulen errichtet, das Mörike Gymnasium in Stuttgart, das war auch eine Förderungsanstalt für Mädchen, weil sich niemand für die Mädchen angenommen hat. Sie hat ein Armengesangbuch herausgegeben, ein christliches Hausbüchlein mit Liedern. Sie hat den ersten Missionsverein in Stuttgart eröffnet. Sie hat das Stuttgarter Mutterhaus, das Diakonissenhaus in der Roten Bergstraße gegründet. Sie hat eine Hauswirtschaftsschule begonnen. Sie hat die Sonntagsschule begonnen. Haben doch nicht die Pfarrer erfunden. Sonntagsschule war eine Laienbewegung innerhalb der Kirche. Sie hat Kinderheime begonnen. Mein Urgroßvater war Hausdiener im Büro bei Reilens. Starb schon ganz früh mein Urgroßvater. Aber da war eine Segensspur über Stuttgart hinweg. Sie hat natürlich dafür gesorgt, dass damals William Booth nach Stuttgart kam. Und sie hat, nach ihren Ideen ist das Bild vom schmalen und breiten Weg gemalt worden, das Sie alle kennen. Dieses berühmte Bild ist nach einem Gedanken, nach den ersten Skizzen von Charlotte Rayen gemacht worden, in einer ganz großen Bedeutung unser Stuttgart geprägt. Eine Frau, eine Hausfrau im 19. Jahrhundert, voll guter Werke. Sie hat die Männer zur Aktion getrieben, den Prälaten Kapf, und hat ihn geführt. Und eine Dienstbotenschule hat sie eröffnet. Und das alles mit ihrem Geld finanziert, obwohl das auch in einem Geschäftshaus nicht ganz selbstverständlich war. Das Wunderbare, was Gott tun kann, indem er Menschen zurechtbringt. Lassen Sie mich mal einen großen Sprung zurückgehen. Wir machten mit unseren Mitarbeitern einen Betriebsausflug nach Marburg und dort hat unser Vorsitzender, der Dr. Fritz Laubach, der ja in Marburg wohnt, hat gesagt, er macht immer wieder Stadtführungen im Auftrag der Stadtverwaltung und er würde uns auch gern das Marburg zeigen. Und wir fangen in der Elisabethenkirche an und ich wusste natürlich überhaupt nicht, Elisabethenkirche von Marburg, was denkt man da, welche Elisabeth? Und dann hat er uns die Geschichte von der Elisabeth erzählt, die mit 4 Jahren schon verlobt wurde mit dem 11-jährigen, als ungarische Königstochter, mit dem 11-jährigen Landgrafensohn und dann mit 14 Jahren auf der Wartburg Hochzeit feierte und 2 Jahre später war ihr Mann tot. Da ist eine 16-jährige Frau und alles ist zerstört. In der Familie neidet man ihr das Geld, das ihr gehört, und dann nimmt man ihr alles weg. Und sie sagt, so also, Herr, willst du bei uns sein? Und sie nimmt diese Demütigung in die Tiefe an und sie zieht nach Marburg unter dem Rat ihres Seelsorgers. Und sie sucht dort die elendesten Menschen auf, die man finden kann. Das waren Kranke mit stinkenden Wunden, die sie verbindet, denen sie die Wunden wäscht, die Ärmsten, die sie betreut. Man muss das einmal lesen, was diese Frau, die Elisabeth von Marburg in ihrem Elisabeth von Thüringen, die in Marburg war, in ihrem kurzen Leben mit 24 ist sie gestorben. Aus dem Schock der Krise durch Jesus das Leben gefunden, im Dienst sich verströmt. Und das müssen wir unseren jungen Leuten wieder erzählen, weil wir immer wieder sagen, das haben wir doch erlebt. Das Leben besteht nicht aus den vielen Gütern, die man aufnimmt. Und das besteht nicht aus Wellness und Reisen und Luxus, obwohl es geschmeckt hat, auch nicht aus Essen, sondern aus viel, viel mehr, dass mein Leben eine Röhre wird, wo der lebendige Christus seine Liebe zu den Ärmsten dieser Welt weitergeben kann und wo ich das weiterfließen lassen kann, dass die Elenden und die Verlassenen und die Armen etwas davon haben und etwas spüren von der Barmherzigkeit Gottes in dieser herzlosen Welt. Wenn wir immer wieder von den Liederdichtern reden, dann denke ich natürlich besonders an die Hedwig von Redern. Ihr Vater war Brigadegeneral. Hedwig von Redern ist in dieser Welt, Soldatenwelt, aufgewachsen. Und dann gab es auch bei ihr mit ihrer Schwester große Reisen. Und sie erzählt, wie sie im Hotel in München abgestiegen ist, übermütig junge Mädchen. Und da wird in der Rezeption ein Telegramm ihr gegeben. Und da steht, Vater gestorben. Oh ja, Vater gestorben, bis sie merkt, mein Vater ist gestorben. Sie hat zuerst gar nicht begreifen können. Sie hatten sich nur so fröhlich verabschiedet. Er hatte gar nichts. Und das war ihr so ein schrecklicher Schmerz, plötzlich dazustehen in dieser Welt und der Vater, der Mittelpunkt der Familie war, war weggerissen. Und sie schreibt das ja, wie das in ihrem Leben furchtbar war, in dieser großen, schweren Not. Ist dann noch ihr elterlicher Stammsitz abgebrannt, sie hat noch äußerlich nichts mehr. Und sie fragt, was will eigentlich Gott jetzt mit meinem Leben? Warum legt er mir denn so viel Schweres auf? Und sie kam dann nach Berlin und geht dort in die Versammlungen. Dort war ja zur Zeit von Hedwig von Redern, war ja gerade die große Zeit des Berliner CVJM. Da war der Graf Pückler und da war der Eberhard von Rothkirch. Der Eberhard von Rothkirch hat selber im 70er Krieg ein Bein verloren, hat immer darunter gelitten, dass er ein Krüppel war. Und dann hat Jesus ihm herausgeholfen aus dieser Krise. Und jetzt ist die Hedwig von Redern in diesen Versammlungen und der Graf Pückler, der war ja so ein Seelsorger, der hat die Hedwig von Redern angesprochen und hat gesagt, du verkapselst dich in deinem Schmerz. Du verkapselst dich in deinem Schmerz. Du bemitleidest dich in deinem Schmerz. Du musst heraustreten, du musst das unter die Füße kriegen. Sie hat sich natürlich zuerst geärgert. Man will ja immer bloß liebe Trostworte hören. Und manchmal so ein hartes Seelsorgewort, da lehnt man sich auf. Und die Hedwig von Redern hat erste Schritte gemacht und hat sich gelöst. Und wieder war es die Sonntagsschularbeit, wieder natürlich in der Hand von Laien. Das war der Graf Bernstorff, der im Keller seines schönen Hauses, hat er diese Kinderstunden gemacht. Und der Graf Pückler sagt, hilf doch mal beim Grafen Bernstorff bei der Kinderkirche. Das kann ich nicht. Probier's doch mal, fang doch mal an, da Kindern die biblische Geschichte zu erzählen. Und das ist bei der Hedwig von Redern dann auf einmal so gegangen, dass sie den ersten Schritt gewagt hat. Den muss man mal wagen. Und dann ging das weiter, dann hat sie Krankenbesuche gemacht im Krankenhaus von Moabit und dann hat sie, das war gar nicht schwer, dann sind die Pfarrer eifersüchtig geworden, dann haben die Pfarrer ihr verboten, sie dürfte keine Besuche mehr machen, es wäre Sektiererei und so weiter. Dann hat sie anderes gemacht. Zum Schluss hat sie eine Schutzmann-Bibelstunde in einem Raum der Molkerei Bolle eingerichtet in Berlin. War ja damals die größte Molkerei, das große Unternehmen. Und sie war ideenreich. Und als der Hudson Taylor nach Berlin kam und ihr begegnet, hat er gesagt, wie liebe ich diese mütterlichen Frauen, die gerade an Männern so viel bewirken können. Wieder in einer Zeit, wo ja angeblich die Frau gar nichts galt unter den Männern in dieser Gesellschaft. Gerade die Hedwig von Redern hat so viel bewirkt und dann hat sie ja das schöne Lied gedichtet, bleib an dem Platz, wo Gott dich hingestellt. Ja, ich freue mich auch immer wieder, wenn man jemanden in die Mission rufen kann, aber trotzdem ist es das Erste und das Normalste, dass ich mich an meinem Platz bewähre, da wo Gott mich hingestellt hat und dort aus der Kraft Jesu lebe und sein Zeuge bin. Und das hat die Hedwig von Redern getan und Sie wissen, wie sie dann auch durch ihre Lieder gewirkt hat. Was war das? Dieses Lied weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das Lied an der baltischen Märtyrer, das die Marion von Claude dort noch im Gefängnis gesungen hat, 1919 vor der Erschießung. Die Pastoren, die nicht geflohen sind aus dem Baltikum. Also wieder aus dem schweren Leid heraus erst begriffen, ich muss mich lösen. Und da ist mir es wichtig, Jesus gibt die Gaben. Ich halte es auch nicht für richtig, dass man immer so arg forscht, was sind meine Gaben. Manche, die stehen immer vor dem Spiegel und sagen, ich bin schön, ich bin hübsch, ich bin klug, ich bin gebildet und suchen nach ihren Gaben. Ich denke, wir dürfen ganz bescheiden sein, wenn der Herr mich an diesem Platz braucht, dann gibt er die nötigen Gaben. Und ich habe das oft erlebt, wie Leute auch an Plätzen, wo man es gar nicht dachte, auf einmal von Jesus die nötigen Begabungen bekommen haben. Es ist gar nicht mit großen Ämtern zu tun, Es ist ja immer eine Gefahr, dass junge Leute sagen, ich fühle mich so, ich werde vielleicht von Billy Graham der Nachfolger. Ich habe den Eindruck, in der Jungscharstunde halte ich auch so mitreißende Andacht. Es ist ja so eine Gefahr, dass man seine Gaben überschätzt, sondern dass man merkt, auch in schwierigen Aufgaben, wag du diesen Schritt, jetzt ist nötig, jetzt brauchen wir jemand. Ich habe immer gern 18-jährige junge Leute schon mit der Jugendarbeit betraut, das 14- bis 18-Jährigen. Sagen wir, wir sind noch kaum älter. Aber wenn Jesus dich sendet und dich beauftragt, dann kannst du dieses Amt auch wahrnehmen und du wirst dort gebraucht und das ist gut so. Krisen können große Wendepunkte in unserem Leben sein und sie sollen es auch, ganz besonders die Krankheiten. Sie finden bei allen interessanten Biografien immer wieder, dass plötzlich die Hedwig von Redern schreibt in ihrer Biografie, das sind die Knotenpunkte. Die Knotenpunkte in ihrem Leben, wo das Alte irgendwo in Frage gestellt wurde und das Neue begann, das sind die Knotenpunkte meines Lebens gewesen, wo der Herr ganz besonders an mir gearbeitet hat, wo ich ganz neu die Beauftragung und die Führung erlebt habe. Und da geht es genau darum, wie wir vorhin bei dem Paulus das gehört haben, nicht mehr auf sich zu blicken. Das geschah, dass wir unser Vertrauen nicht von uns selbst hätten, sondern von dem Herrn, der Tote zum Leben erweckt. Und er kann das tun, wie er einem Paulus immer wieder diesen neuen Mut und diese neue Zuversicht geschenkt hat. Wenn ich aus diesen Beispielen einfach noch herausgreifen darf, dann will ich einen herausgreifen, dessen Leben unter einem ganz besonderen Stern stand. Er ist mit dem späteren Kaiser Friedrich aufgewachsen, war der Spielgefährte, der Jugendgefährte, der engste Vertraute am preußischen Hof in Berlin. Der Vater war Minister in Preußen und das ist der Friedrich von Bodelschwingh gewesen. Mit dem Kaiser Friedrich, der später an dem Kehlkopfkrebs starb, aufgewachsen. Und Sie kennen seine Demut. Als er Pfarrer war, hat er nicht gesagt, ich als Adliger, wo kann ich jetzt hin? Er ist nach Paris gegangen, zu den Deutschen, die als Gastarbeiter dort in Berlin ihr schlichtes Dasein fristeten, als Straßenkehrer. In Paris wurde er Pfarrer für die deutschen Straßenkehrer. Er wohnte in einer ganz einfachen Wohnung und hat an seine Türe den Schild hingehängt, herein ohne anzuklopfen. Er hat auch bei Nacht seine Wohntüre nicht abgeschlossen. Er wurde auch mehrfach bestohlen. Das hat ihn nicht daran gehindert, seine Wohnungstür offen zu lassen. Und als es dann gar nicht mehr richtig ging, von der Gesundheit her, ist er mit seinen Kindern nach Delwig gezogen in Westfalen. Und Sie kennen ja diese erschütternde Geschichte. Die kann man immer kaum erzählen, weil sie einem so erschüttert. In 4 Wochen über Weihnachten hin sind alle 4 Kinder am Stickhusten gestorben. Stellen Sie mal vor, er hat es ja noch beschrieben, wie sie gehofft haben, gebetet haben, wie die Kinder an den Sarg geführt wurden des Geschwisterleins und wie er darüber geredet hat. Und das dann auch den Großeltern alles beschrieben hat, die Vorfreude des letzten Kindes auf den Himmel, wie er das mit ihm durchgeht. Aber er schrieb dann danach, er hat sich dann eine Bank auf dem Friedhof gezimmert und da wollte er sitzen vor diesem Grabeshügel, wo die 4 Kinder beerdigt waren, um drüber nachzudenken. Und er sagte, als unsere 4 Kinder gestorben waren, merkte ich erst, wie hart Gott gegen Menschen sein kann. Und darüber bin ich barmherzig geworden gegen andere. Und das war für Bodelschwingh die Berufung, nach Bielefeld zu gehen, wo damals ein kleines Heim bestand mit 13 Geisteskranken oder fallsüchtigen Epileptikern und diese Aufgaben anzunehmen.
Er schrieb seiner Mutter, in dieser Heimsuchung habe für ihn immer mehr das Gefühl der Gewissheit Raum gewonnen, dass Gott nur Friedensgedanken mit uns und unseren Kindlein hat. Ach, dass wir nur fort und fort auf seine heiligen Wege achteten, dass er diese Friedensgedanken auch an uns ausführen kann.
Bodo Schwing war ja einst im Alter von 23 Jahren in Pommern Verwalter auf einem dieser großen landwirtschaftlichen Güter und hat zuerst gemeint, das sei sein Ruf. Und dort war er bei einem Missionsfest, hat er pressiert und wollte doch dabei sein. Er hat das Pferd festgebunden, so war seine Jugend. Und drin wurde gerade gepredigt, als er kam, es seien so wenig Arbeiter in der Ernte. Und er ritt heim und sagte, Herr, sende mich, hier bin ich. Sein Weg führte nicht in die äußere Mission, er hat später die Bethel-Mission gegründet. Aber Gott hat trotzdem sein Leben dort benützt. Und das, was mir so wichtig ist, sie dürfen nicht an ihrem Schmerz stehen bleiben, sondern Jesus ist kein Kaputtmacher, sondern er will aus ihrem Leben erst etwas Neues schaffen. So, Paul Humburg sagte einmal, wie die Oliven in die Mühle kommen, erst in der Mühle, wenn sie gemahlen sind, kann man das Öl haben. Und so ist, sagte Paul Humburg, wenn ein Pfarrer in die Mühle kommt, dann kriegt die Gemeinde das Öl. So ist manchmal erst durch die schweren Lebensführungen, dass der Segen Gottes sichtbar wird, dass ich das, kann ich nur noch mal sagen, in einer so herrlichen Umgebung, wo wir an Leib und Seele verwöhnt werden und ja nur danken können über all dem Guten, das uns geschieht, das ist trotzdem passend. Nicht, dass Sie meinen, Sie müssen am Ende mir kondolieren, sondern wir wollen wach werden für die Wege Gottes. Das, was im Psalm so heißt, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Das ist eine Verheißung, die unser Herr gegeben hat und die er versprochen hat, dass die kommen soll. Ich weiß nicht, wo Sie in Ihrem Leben schwere Wege gehen müssen oder ob Sie es nur begleiten tun und sagen, ich nehme Anteil an dem schweren Schicksal meiner Tochter oder meines Sohnes oder anderer Nachbarn oder Gemeindeglieder, die um uns her sind. Der große Schriftausleger Johann Tobias Beck, ein großer Bibelmann, Professor in Basel im 19. Jahrhundert, der hat in einer Tiefe den Tod von zwei Kindern und den Tod seiner Frau erlebt. Und hat immer dagegen gesprochen, er hat gesagt, ihr dürft die Bibelworte nicht bloß so nehmen als Balsam, sondern ihr müsst das richtig in dieses schwere Zerbrechen dieser Welt mit hineinnehmen. Und sagt, wenn das alles über dich hinwegkommt, da geht's zum Letzten, da ist die letzte Frage plötzlich da, was gilt. Aber er hat dann später als ein Freund das Gleiche erlebte, dass seine Frau starb und er ohne Trost war, hat Johann Tobias Beck diesen berühmten Brief ihm geschrieben. Wenn er tauschen könnte und noch einmal seine Lieben, die gestorben sind, zurückbekommen könnte und tauschen könnte und dafür seine geistlichen Erfahrungen, die er in der schweren Zeit gemacht haben, zurückgeben müsste, dann wisse er nicht, was er wählen soll. So groß sei ihm das Wort Gottes in dieser schweren Zeit geworden und der Sieg Jesu. Ich hoffe, dass Sie es auch so erleben können und sagen, Gott hat einen ganz besonderen Segen für uns bereit und ich möchte das lernen, mit Jesus diesen Segen aufzunehmen in meinem Leben und das zu entdecken und auch weiterzugeben an andere. Und wenn wir das tun, dann ist uns ein ganzes Stück der Schrift neu geöffnet. Ich achte, dass dieser Zeit Leiden nicht wert sei der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Man kann das so leicht nachsprechen, aber zum Durchleben hat man oft nicht den Mut, Ich darf es Ihnen nur sagen, so viele haben mir es bezeugt, welch ein großer Segen darauf liegt. Wir wollen beten. Lieber Herr, dir sei Dank, dass du durch deinen Geist uns im Leiden tröstest und dass wir aufsehen dürfen zu dir, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir sehen nicht auf die zerbrechende Welt, sondern freuen uns auf die Vollendung in der Herrlichkeit bei dir. Und wir wissen, dass auch wir noch durch dieses dunkle Tal hindurch müssen, wo du uns all das abstreifst, was zu dieser Welt gehört. Wir wollen Ja dazu sagen, in der Freude, dass du uns neu einkleiden wirst in der Herrlichkeit. Wir möchten jetzt ganz besonders für die bitten, die schwer geführt sind und die auch Not haben und die auch im Glauben so angefochten sind. Hilf uns, dass wir nicht Sprüche machen, sondern dass wir ihnen deinen Trost vermitteln können und ihnen deinen Sieg zusprechen. Und so dürfen wir auch an diesem Abend uns unter deinen Schutz, unter deine Bewahrung stellen und unter deinen Segen. Amen.